Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch. Ja, schön wieder hier zu sein. Und ich fühle auch immer mich rein. Jetzt nach 19 Jahren komme ich gerne wieder und ich komme gerne wieder. Ist doch schön aus dem Urlaub. Man muss mich nicht zur Arbeit tragen, das ist gut. Genau, also ich war 2,5 Wochen Urlaub, erst in Husum an der Nordsee. Dann war ich mit meiner Nichte zusammen in Wien. Und dann war ich bei meinem Bruder an der Ostsee und jetzt bin ich eben wieder hier. Und ich hoffe, ihr hattet auch schon einen gesegneten Urlaub. Wer war schon im Urlaub? Okay, und wer fährt noch in Urlaub? Ja, schön. Dann wünschen wir euch schon mal eine schöne Zeit. Ja, und in Wien, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Wien war, das ist ja wirklich also beeindruckend, diese ganzen Barockbauten da und so. Und dann war ich natürlich auch im Museum hoch und runter. Und also da staunt man denn ja schon so, ne, wenn man in so Räumen so groß wie dieser hier ist, wo dann Bilder hängen, die so groß sind wie die, wo du denkst, wie haben die das gemalt? Ne? Und alles voll immer mit christlichen Motiven. Ne? Wo man nochmal so gemerkt hat, wie wichtig die Rolle des christlichen Glaubens und auch der Kirche damals in der Gesellschaft war. Und dann habe ich so nachgedacht, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Ja? Also, dass man, also ich habe jetzt im letzten 12 Monaten habe ich noch nie so viele christenkritische Fernsehsendungen gesehen wie jetzt. Also ich bin jetzt 32 Jahre Christ und ich würde sagen, so viel habe ich in ein paar Jahren mal gehabt, aber in einem Jahr so viele kritische Berichte über Christen, die ihren Glauben so leben wie wir. Und da dachte ich, was haben die eigentlich gegen uns? Wir sind doch so nett. Und woran liegt das eigentlich? Und das andere ist, worüber ich nachdenken musste, während ich vor diesen Bildern da stand. Wir gehören ja zu einem Freikirchenbund, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und mit diesem Bund sind wir mittlerweile der größte in Deutschland. Weil fast alle anderen freikirchlichen Bünde schrumpfen, sind wir der Bund, der wächst. Und dann habe ich gedacht, und woran liegt das? Und dann kriegte ich eine Verbindung zwischen diesen verschiedenen Gedanken. Es steht und fällt damit, wie man die Bibel sieht und nimmt. Dort, wo sich die Kirche davon löst, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht nur enthält, sondern Gottes Wort ist, fängt sie an schwach zu werden, zu schrumpfen. Und dort, wo man eben glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist und danach lebt, kommst du in einem nicht so guten Kontakt mit der Welt, die das gar nicht gut findet. Und nicht in das Negative möchte ich jetzt rein, aber ich möchte heute was über das Wort Gottes sagen, weil das passt auch sehr gut. Ihr hattet ja zwei gesegnete Predigten von Silas und von Manuela, habe ich mir angehört, war erfreut. Man kann weg sein, alles läuft super, da freut man sich. Und Manuela hatte ja darüber gesprochen, das und wie wir Zeit mit Gott, mit Jesus verbringen können. Und das müssen wir auch immer wieder hören, da diesen Ort der Vertrautheit und der Geborgenheit mit Jesus zu haben. Und da dachte ich, da passt das ja gut, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was über das Wort Gottes zu sagen, weil das gehört ja auch dazu, wenn wir mit Gott, mit Jesus Zeit verbringen wollen, dass wir dann in seinem Wort lesen. Und ich habe mich erinnert an einen Satz eines bekannten Bibellehrers, Derek Prince, wer den noch kennt, und der hat mal gesagt, der Teufel möchte dich in Unkenntnis halten über die wahre Bedeutung des Wortes Gottes. Und ich weiß noch, wie ein Bibellehrer das auch gehört hatte und gesagt hat, das hat ihn total irritiert. Und da wurde ihm klar, dass er gar nicht wusste, was die wahre Bedeutung des Wortes Gottes ist. Und da möchte ich uns nochmal jetzt reinführen, weil wenn wir das alle wissen, und deswegen heißt die Predigt auch die wahre Bedeutung des Wortes Gottes, wenn wir uns darüber im Klaren werden, dann werden wir geistlich stark und dann wachsen wir im Glauben und dann wächst alles in der Kirche, in deinem Leben und in der Kirche. Aber dann gibt es eben auch Gegenwind. Das ist das, was man dann erleben kann. Und ich stelle jetzt mal an den Anfang dieser Predigt zwei Texte, die ich nicht auslegen werde, sondern die sollen einfach da jetzt mal bam, so ein Statement setzen, wie die Bibel über sich selbst schreibt. Und zwar finden wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, da schreibt der Apostel Paulus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Und der zweite Vers ist vom Apostel Petrus, da sagt er, vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist, Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Und hier haben wir also den Beleg dafür, dass die Bibel über sich selbst sagt, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert ist. Das heißt, dass die Schreiber des Neuen und Alten Testamentes vom Heiligen Geist inspiriert wurden, das zu schreiben, was Gott da drin haben wollte. Dieses Wort, die Schrift ist eingegeben, da steht im Griechischen das Wort Theopneustos, das heißt, es ist Gott gehaucht. Die Schrift ist von Gott durchhaucht. Und es wird dann ja manchmal so der Vorwurf gemacht, ja, bei euch glaubt ihr, dass die Bibel so von Gott diktiert wurde, quasi vom Himmel gefallen ist, so wie bei oder wie es im Islam ja ist, und das ist aber bei uns nicht der Fall. Es gibt einige Stellen im Alten Testament, wo Gott sagt, hier Prophet, hol dir ein Stück Papier, schreib auf, und dann hat Gott was diktiert. Aber das sind eher Ausnahmen. Der große Teil, also weit über 90% der gesamten Bibel, ist insofern inspiriert, dass ein biblischer Schreiber sich von Gott gedrängt fühlte, einen Brief zu schreiben oder einen Bericht zu geben. Und während er das gemacht hat, wurde er vom Heiligen Geist inspiriert. Und wir können uns sicher sein, der Apostel Paulus hat nicht gewusst, als er den Römerbrief oder den ersten Korintherbrief geschrieben hat, dass wir den 2000 Jahre später noch lesen werden. Den hat er nämlich nur für die Römer und die Korinther geschrieben. Und er hat auch noch einen dritten Korintherbrief geschrieben. Und der war sicherlich auch nicht schlecht. Aber von dem wollte Gott nicht, dass der in die Bibel reinkommt. Und manche fragen dann immer, ja, wie ist die Bibel da dann überhaupt entstanden? Ist die nicht von der Kirche, also einfach so manipulationsmäßig zusammengestellt worden, das, was ihnen passte? Nein, das stimmt auch nicht. Damit eine dieser heiligen Schriften, wie wir sie nennen, in die Bibel reinkommen konnte, musste sie drei Kriterien erfüllen. Nämlich erstens, sie musste einen apostolischen Ursprung haben. Das heißt, ein Apostel oder einer derer, die Apostel begleitet haben, musste das geschrieben haben. Das zweite, es musste der Orthodoxie entsprechen, das heißt der rechten Lehre. Das heißt, es musste mit der Lehre übereinstimmen, die von Jesus her, der ein paar Jahrzehnte vorher gestorben war, übereinstimmte. Ja, also wenn dann auf einmal ein Evangelium auftauchte, wo es hieß, Jesus hat als Kind Zauberkünste vollbracht und Leute verflucht und solche Sachen und so, dann wusste man, das nennt sich zwar Evangelium, das ist aber nicht, entspricht nicht der Lehre, die wir sonst über Jesus gehabt haben. Das war das zweite. Und das dritte Kriterium war, es musste allgemein in den Gemeinden, die es schon gab, die im Laufe der Jahrzehnte entstanden war, musste diese Schrift anerkannt sein. Das heißt, es war so, dass Gott dafür gesorgt hatte, dass eben tatsächlich nur Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, diese Evangelien, die wurden in den Gemeinden gelesen. Schon noch bevor es die Bibel, Altes und Neues Testament gab, waren das die Evangelien, die gelesen wurden. Und andere Evangelien, die im Umkreis waren, die eben gefälscht waren, die wurden da nicht gelesen, weil die Gemeinden das eben schon selbst gecheckt hatten, das ist nicht von Gott. Und so hat man irgendwann gesagt, wir müssen festlegen, was für uns jetzt die Bibel ist oder eben die Heilige Schrift, weil eben so viele falsche Lehren im Umkreis waren, im Umlauf waren und die Kirche gesagt hat, wir müssen jetzt hier eine Abgrenzung schaffen, was wir nun wirklich glauben. Und so ist die Schrift dann entstanden. Und ich habe da den einfachen Glauben, wenn Menschen in der Lage sind, Satelliten in die Luft zu schicken, ins All zu schicken und die dann da zu lenken und die können dann wieder Botschaften runtersenden und so weiter, was weiß ich, und zum Mond fliegen können und irgendwelche Drohnen schicken können, dann ist unser Gott allemal in der Lage, einen hingegebenen Propheten oder Christen so zu lenken, dass das, was er dann aufschreibt, von ihm gewollt ist. So. Mit diesem einfachen Glauben bin ich vor 32 Jahren zum Glauben gekommen und das hat bis heute gut getragen. So, und das wissen die meisten von uns, das ist also eine gute Grundlage. Aber was meine ich jetzt damit? Die wahre Bedeutung des Wortes Gottes. Wir wissen, in der Bibel stehen viele hilfreiche Prinzipien drin. Ne, zum Beispiel, was der Mensch sät, wird er ernten, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und solche Sachen. Aber die Bibel ist mehr als hilfreiche Prinzipien. Wir wissen, in der Bibel stehen Gebote drin. Ja, du sollst nicht die Ehe brechen oder stehlen. Und das ist super, wenn die Menschheit sich an diese 10 Gebote zum Beispiel schon mal halten würde, da wäre ja Paradies auf Erden schon. Aber die Bibel ist noch mehr als dass da sozusagen nur Moral vermittelt wird, wie man zu leben hat. Das sind alles fantastische Sachen, aber wir wollen jetzt so ganz tief reinsteigen, was das Wort Gottes noch alles ist. Und da habe ich sage und schreibe 9 Punkte mitgebracht. Aber ich halte mich kurz bei jedem. Naja, 2 Minuten sind schon 18 Minuten. Ne? Das erste ist, und das klingt wie ein No-Brainer, aber das ist, das Wort Gottes ist wahr. Genau, da fängt die Freude schon an. Ich habe bei einigen Punkten eine Stelle aus dem Neuen und aus dem Alten Testament genommen, nicht immer, aber hier zum Beispiel, Johannes 17,17. Da betet Jesus und sagt, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und bereits in Psalm 33, Vers 4 steht, denn das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Und sich auf diesen Gedanken einzulassen, dass das, was in der Bibel steht, Wahrheit ist, dass das Wahrheit ist, das verändert alles. Das verändert dein ganzes Leben, das verändert dein Denken und das wird auch dein Handeln verändern. Wenn wir nicht mehr der Lüge glauben, sondern der Wahrheit. In der Bibel finden wir die Wahrheit über Gott. Man kann sich so viele Sachen zurechtlegen und zurechtdenken, ja, wenn das alles hier so schrecklich ist, dann muss ja Gott schrecklich sein und so weiter. Nein, die Bibel erklärt uns, warum wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Sie sagt uns die Wahrheit über Jesus von Nazareth, nämlich dass er der Christus ist und sonst niemand. Sie sagt uns die Wahrheit über das, was gut und was böse ist. Und damit ecken wir dann eben an. Das ist die absolute Veränderung der menschlichen Ethik, wenn man das für sich annimmt, dass man sagt, Gottes Wort ist Wahrheit über Gut und Böse. Und vor allen Dingen sagt die Bibel uns die Wahrheit über uns selbst, über unseren Wert, den wir haben vor Gott, und über den Sinn, den wir in diesem Leben leben dürfen. Das ist jetzt alles schon so tief, da könnte man eine Predigt schon drüber halten, aber ich will euch ja hier richtig beeindrucken jetzt durch das Wort Gottes. In der Bibel finden wir auch die Wahrheit darüber, dass wir nicht Zufallsprodukte der Natur sind, sondern dass wir von Gott gewollte Geschöpfe sind. Das ist ja das große Problem bei der Evolutionstheorie. Da sind ja in sich logische Dinge drin. Aber wenn man die fürs eigene Leben annimmt, sagt, so ist das alles entstanden, dann hat dein Leben keinen Sinn. Dann bist du nämlich ein Produkt von Mutation, Zufall, Auslese, Verbesserung und so weiter. Aber dein Leben hat keinen Sinn. Und die Bibel sagt uns, wir sind Geschöpfe Gottes. Und das ist schon krass. Also damit gehst du ganz anders durchs Leben. Die Bibel zeigt uns, was Wahrheit ist und was eben falsche Ideologie ist zum Beispiel. Wir haben ja im letzten Jahrhundert 2 große Ideologien gehabt, den Kommunismus und den Nationalsozialismus. Und Ideologie kommt tatsächlich von Idee. Da hatten Menschen Ideen, wie die Welt gemacht ist, wie sie anders sein sollte, wie sie besser sein sollte aus ihrer Sicht. Und am Ende hatten wir Millionen von Toten. Und die Bibel sagt, das ist Lüge, das ist falsch. Und heute, wo wir jetzt leben, gibt es natürlich auch Ideologien. Auch heute haben wieder Menschen Ideen, was richtig und falsch ist und wie die Menschheit eigentlich sein sollte. Und die Bibel sagt uns aber, was Wahrheit ist, wie der Mensch eigentlich sein sollte. Und vor allen Dingen sagt die Bibel uns, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Mit dem Begriff hat die Welt ja große Probleme und ich sage ja immer wieder, mit Sünde ist nicht nur irgendwie gemeint, jemanden umzubringen oder so, sondern Sünde bedeutet, nicht in dem zu sein, was Gott eigentlich möchte. Und das fängt dann schon in den Gedanken an, wie wir über andere Menschen zum Beispiel denken. Wir denken nicht göttlich über andere Menschen, sondern wir sind eine gefallene Schöpfung und denken nicht gut über andere. Und aus diesem nicht guten Denken kommen nicht gutes Reden, nicht gute Gefühle gegenüber anderen und deswegen haben wir hier Mord und Totschlag. Und deswegen ist es wichtig, anzunehmen, was Gott sagt, was falsch ist und was richtig ist. Und eine Wahrheit, die auch Christen immer wieder hören müssen, ist, wenn Gott in seinem Wort etwas als Sünde bezeichnet, dann kannst du 10-mal sagen, ja, aber die Psychologie und die Wissenschaft hat bewiesen und eigentlich ist das so und wir sind doch jetzt ein paar Jahrhunderte weiter und man kann doch nicht so und so denken und so weiter. Und wir haben ja auch den freien Willen. Also die Menschen dürfen ja auch, sag ich mal, so leben. Nur wenn Gott sagt, das und das ist nicht in Ordnung, dann ist das immer die Wahrheit und wird immer zu Leid und Zerstörung führen, wenn die Menschen sich daran nicht halten. Deswegen kommt es nicht darauf an, ob wir meinen, ja, das ist tatsächlich nicht so gut, was da gelehrt wird oder gemacht wird oder getan wird oder gesagt wird von Menschen. Aber ich sehe das eben anders. Krebs ist Krebs. Da kannst du sagen, nee, ist gutartig, läuft alles gut. Wenn es ein echter Krebs ist, wird er dich auffressen. Und so ist, wenn Gott etwas als Sünde bezeichnet, dann ist das die Wahrheit. So, und außerdem, dass das Wort Gottes Wahrheit ist, ihr merkt schon einen Punkt, schon so viel. In der Bibel macht Gott uns Versprechungen, die werden Verheißungen genannt. Ja, ob es um Heilung geht oder Gebetserhörung, wenn es um Finanzen geht, wie er unser Leben segnen möchte. Und das ist auch Wahrheit. Auch wenn wir es noch nicht immer sofort erleben, ändert es nicht daran, dass es das die Wahrheit ist. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Punkt. Das Wort Gottes ist unveränderlich. In Matthäus 24, 35 sagt Jesus selbst, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Und schon im Alten Testament sagt Jeremia, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Das ist jetzt so, so wichtig, weil wenn Gott ein Versprechen macht und sich nicht daran halten würde, dann können wir kein Vertrauen Gott gegenüber entwickeln, dann können wir keinen Glauben entwickeln und dann können wir nichts mit Gott erleben. Aber weil es eben unveränderlich ist und Wahrheit ist, ist es ein Garant dafür, dass wir im Segen Gottes leben können, wenn wir ihm da vertrauen. Und ist es nicht so, dass wir in so einem Gottesdienst uns super fühlen mit Gott und dann waren auch noch ausgerechnet, wurden die Lieblingslieder gespielt und jetzt sagt er auch noch so was Schönes über die Bibel und so weiter und man fühlt sich gut. Und man glaubt irgendwie ein Stück weit mehr und am Montag wird man dann vom Chef angeraunzt oder von der Ehefrau wahlweise. Und auf einmal ist alles Mist. Auf einmal ist alles schlecht, man ist nicht mehr gesegnet, man fühlt sich nicht mehr gesegnet, Gott ist nicht mehr gut und all diese Dinge. Und dann ist es so gut, sich daran zu erinnern, Moment mal, das Wort Gottes hat sich ja seit gestern nicht geändert. Gott hat ja an seinen Versprechungen nichts geändert in den letzten 24 Stunden. Was sich geändert hat, sind meine Gefühle und meine Gedanken und wie ich da jetzt drüber denke. Aber das ist doch das, wenn wir allein das nur mitnehmen können, das, was Gott dir in seinem Wort verspricht und was er sagt, das stimmt und das bleibt auch so. Und ist es nicht so, dass wir alle in unserer Gesellschaft darunter leiden, dass es ist so vieles unbestimmt, wir sind so am Schwanken, es gibt so viel Unsicherheit und jetzt ist noch nicht mal mehr die Rente sicher und was weiß ich und so, das, was uns Deutschen doch immer so viel Sicherheit gegeben hat. Und die Wirtschaft, kein Fußballweltmeister, kein Exportweltmeister mehr und so weiter. Und da kommt vieles ins Schwanken, aber wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann ist das Wort Gottes dein Fundament und das verändert sich nicht. Und damit kannst du ganz anders durchs Leben gehen als andere Menschen. Das dritte ist, das Wort Gottes ist schöpferisch. Bam. Johannes 6, 63. Da sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und im Psalm 33 heißt es, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das heißt, das Wort Gottes erschafft Dinge. Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen. Also das Licht, das noch gar nicht da war, musste auf einmal kommen, weil er gesagt hat, es werde Licht. Und manche schütteln dann darüber den Kopf und dann denke ich, wieso? Dieser Glaube ist doch viel, viel einfacher, als wenn du allen Ernstes glaubst, dass Licht und Materie ohne einen Gott einfach so entstanden ist. Es gibt Leute, Wissenschaftler, die spotten über Menschen unseres Glaubens und glauben an selbst erschaffende Universen. Hat mir mal jemand so ein Buch extra gegeben, wo das alles erklärt wurde. Und am Ende stand dann, sagt dieser Autor, ich nenne den Namen jetzt nicht, will gar keinen schlecht machen, aber sagt so, ja, so ein Universum erschafft sich selbst, aber so ein Buch da muss schon dran gearbeitet werden. Deswegen danke ich meinen Sekretärinnen und so weiter. Moment mal, also ein Universum entsteht von der, beim Buch, da braucht man, da muss schon was. Und so ist es natürlich von der Logik auch. Es muss eine Intelligenz gegeben haben. So, und das hat Gott eben durch sein Wort gemacht und Jesus Christus ist das Wort nebenbei bemerkt. Und das Wort Gottes bezieht sich jetzt ja, wir brauchen jetzt ja nicht hier einen neuen Berg, der da mal geschaffen werden muss, sondern in unserem Herzen sollen ja Dinge entstehen. Deswegen, wenn du merkst, dass dein geistliches Leben nicht mehr so doll ist, was brauchst du? Das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist in der Lage, neues Leben in dir zu schöpfen. Du bist überhaupt nur Christ geworden, weil du das Wort Gottes gehört hast und es etwas in dir Neues geschöpft hat, nämlich du wurdest von Neuem geboren. Und so kann sein Wort dir immer auch neues Heil und Heilung und was immer du brauchst geben. Das Wort Gottes ist schöpferisch. So, jetzt wird es militant. Das Wort Gottes viertens ist eine Waffe. Jetzt haben wir euch. Epheser 6, Vers 17. Aber es geht nicht gegen Menschen, das ist doch das Schöne. Da sagt Paulus, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Und Jeremia sagt, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Wir kennen ja die Geschichte, wo Jesus zum Bösen versucht wird. Und was macht er? Er antwortet dem Teufel, indem er das Wort Gottes zitiert und ausspricht. Und dann hieß es, und dann ließ der Teufel von ihm ab. Und auch heute sind wir, wenn wir Jesus wirklich von ganzem Herzen nachfolgen, werden wir angefochten, angegriffen in unseren Gedanken. Wir werden weggezogen vom Glauben, wir werden runtergezogen in unseren Gefühlen. Ja, es geht in unsere Gedanken rein. Und das Einzige, was uns da schützen kann und was diese Angriffe abwehren kann, ist, wenn wir das Wort Gottes kennen, es als wahr ansehen und glauben, dass es eine schöpferische Kraft entfaltet. Und wenn du aussprichst, aber es steht geschrieben und das glaubst und aussprichst, dann hat das eine Auswirkung in der unsichtbaren Welt. Und da dieser Satz eben, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer und zerschmettert den Felsen. Die Bibel sagt, dass unser größtes Problem ist, dass wir der Lüge glauben. Nicht nur das, wie die Welt hier läuft und so weiter, sondern am meisten glauben wir Lügen über uns selbst. Du bist das nicht, du kannst das nicht, du lass das lieber und so weiter, mit dir ist nichts zu machen und so weiter. Und das kann sich richtig so verfestigen in unseren Gedanken, dass die Bibel davon spricht, dass wir Festungen in unseren Gedanken haben. Wir können ein hartes Herz entwickeln gegenüber Gott und Menschen. Und das hat mir so gut gefallen, wie ein Bibellehrer da mal sagte. Und wenn du meinst, dass diese Gedanken nicht weggehen können oder dass dein Herz zu hart ist, dann nimm das Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Und damit kann das Harte zerschlagen werden und da können die Gedankenfestungen mit zerschlagen werden. Und ihr merkt schon, wie viel im Wort Gottes drinsteckt und es deswegen wichtig ist, dass wir uns jeden Tag dem Wort Gottes aussetzen und nicht einfach nur so Kapitel fertig, nächstes und so weiter, sondern dass wir das Wort Gottes in uns wirken lassen und es eben auch als Waffe anwenden gegen das Negative, was sich gegen uns richtet. Dazu passt, dass das Wort Gottes als nächstes ist Heilung. In Lukas 17,17 heißt es, da sagt ein Kranker oder jemand, der sich um einen Kranken bemüht, zu Jesus, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Nur durch ein Wort. Und das ist tatsächlich auch, Jesus spricht ein Wort und er ist kilometerweit weg und der Mann wird gesund. Und im Psalm 107 heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Wir wissen, Jesus ist das Wort Gottes. Also man könnte auch sagen, er sandte Jesus und heilte sie. Aber er sandte uns Jesus oder seine Kraft eben auch durch das geschriebene Wort Gottes. Und es ist ja richtig, dass wenn wir gesund werden wollen, dass wir dann auf Gebet setzen, dass wir dann für uns beten lassen. Aber ich glaube, wir können viel eher einen Durchbruch erleben im Bereich Heilung, wenn wir auch das Wort Gottes mit einbeziehen. Also nicht nochmal beten lassen und nochmal beten lassen, sondern beten lassen, vorher schon das Wort Gottes über Heilung lesen, beten lassen, wieder das Wort Gottes über Heilung lesen, das Wort Gottes aussprechen und Heilung wird fließen. Und Jesus ist das Wort Gottes und er heilt eben auch durch das niedergeschriebene Wort, das wir zum Beispiel über Heilung eben finden. Deswegen predigen wir da ja auch regelmäßig drüber. Das Sechste ist, das Wort Gottes ist wirksam in uns. Denn in 1. Thessalonicher steht, da sagt Paulus zu den Thessalonichern. Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Das Wort Gottes wirkt und es wirkt übernatürlich. Cliff Richard, dieser bekannte Sänger, sagte mal, auch wenn ich keine Lust habe, lese ich in der Bibel, weil es segnet mich immer. Wir können nicht immer sofort was spüren oder sofort immer eine totale Offenbarung haben. Glaube daran, dass das Wort Gottes wirksam ist in dir. Wenn du Medikamente nimmst, wie funktioniert das? Du nimmst das, du schluckst runter und du spürst gar nichts. Ja, wenn du zum Beispiel blutdrucksenkende Mittel oder so nimmst, das spürst du ja nicht in dem Sinne, aber du vertraust darauf, dass das jetzt etwas bewirkt, dass der Blutdruck gesenkt wird. Oder man könnte ein anderes Beispiel nehmen. Manche also trinken Wein und fragen sich, wann wirkt das jetzt endlich? Dann hast du schon zu viel getrunken. Aber es ist doch so, man trinkt das erstmal und die Wirkung setzt erst später ein, aber es wirkt in dir. Und so ist auch das Wort Gottes. Geh nicht danach, ja, ich habe heute gelesen und es hat mich nicht alles angesprochen. Lies das Wort Gottes und es wird in dir wirken. Deswegen lieber jeden Tag ein bisschen im Wort Gottes lesen, als nur am Wochenende mal ein bisschen länger oder so. Das Wort Gottes wirkt in dir, weil es ist übernatürlich. Und wenn du diese Wirkung verstärken möchtest, dann lies nicht nur einfach die Sachen so runter, sondern denk mal über einen Vers länger nach oder über einen Abschnitt. Ich bin auch eher so drauf. Ich denke mir so, als Pastor muss ich immer das ganze Wort irgendwie im Kopf haben. Deswegen lese ich immer so und so viel Kapitel pro Tag und dann, bam, und so viel schon geschafft und Masse machen. Aber das ist mir dadurch auch nochmal wieder richtig klar geworden. Wenn ich will, dass das Wort Gottes nicht nur eine Information ist, sondern in mir wirkt, ist es besser, weniger zu lesen und intensiver das Wort Gottes zu lesen. Man könnte auch sagen, über dem Wort zu meditieren. Nicht im esoterischen Sinne, sondern einfach daran verweilen. Nochmal drüber nachdenken, es vielleicht aussprechen. Und dann wird es seine Wirkung entfalten. Auch wenn du es noch nicht sofort siehst. Und dazu gehört als nächstes, dass das Wort Gottes, siebtens, dass es reinigend ist. Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was bedeutet das, dass es uns reinigt? Ganz einfach, weil es unsere Gedanken filtert. Wenn du die ganze Zeit dir Sorgen machst über das, was morgen kommen könnte oder nächstes Jahr mit deinen Kindern oder mit unserem Land oder was auch immer, und dann liest du die Bibel, da steht, sorgt euch um nichts. Dann ist ja da, merkst du, Moment mal, ich sorge mich ja. Und die Bibel sagt, ich soll es nicht tun. Und wenn wir uns jetzt daran halten würden, dann würden wir sagen, okay, ich gebe jetzt diese Sorge an Gott ab und ich vertraue ihm, dass er sich kümmert. Er hat sich bis jetzt immer gekümmert, es wird geschehen. Und in dem Moment hat das Wort Gottes dich gereinigt. Weil keiner von uns kann sagen, wenn man sich viele Sorgen macht, dass man dann irgendwie Verunreinigung merkt man ja manchmal dann schon am Gesicht. Langes Gesicht, trauriges Gesicht, niedergeschlagen. Das ist nicht schön, das ist nicht gesund. Und das Wort Gottes kann dich reinigen, wenn du es wie ein Filter quasi an dir wirken lässt. Und natürlich, dazu gehört eben auch, dass wenn du liest, dass Gott großzügig ist und dass wir großzügig geben sollen, dann verändert das was in dir. Also ich war in meinem Heimatdorf und 200-300 Meter vor mir, ich lief da mit meinen Eltern, lief jemand vor uns, der war vor bei uns gewesen, der, also nicht mit uns, sondern der hat uns überholt und der war stockbesoffen. Und wir kamen dann irgendwann an eine Stelle und dann lag da ein Portemonnaie und es war sein Portemonnaie. Konnte man dann sehen und er war aber schon 300 Meter weg. Also fing ich an zu sprinten hinter ihm her und dann kam ich zur Ecke, er war nirgendwo mehr zu sehen, dachte ich, okay, ich gehe jetzt einfach da weiter. Und dann war der tatsächlich im Neubaugebiet und hinten stand er dann gerade vor seiner Haustür. Und ich dann dahin, ja, hallo, und so, ihr Portemonnaie und hier und so. Und er, oh, danke, nimmt mich gleich in den Arm, so eine Fahne und so. Ne? Und dann holt er 20 Euro raus, hier so. Ne? Und wie reagiert man? Ey, nee, ich nehme jetzt keine 20 Euro als erwachsener Mann, der Geld verdient, bloß weil ich ein Portemonnaie gefunden habe. So. Aber der will das natürlich auch ausdrücken und so. Und ich so, okay, nehme ich so. Ne? Und dann genommen. Und dann war ich mit meinen Eltern wieder getroffen, ja, ich habe ihn noch gefunden und so. Und dann dachte ich so, nee, also, naja, habe ich zu meiner Mutter gesagt, hier schenke ich dir. Ne? Und dann habe ich ihn geschenkt und dann kamen mir zwei Gedanken. Der erste war, das hätte ich früher niemals gemacht. Man freut sich ja über 20 Euro, die man einfach so bekommt. Und das zweite ist, mir kam der Gedanke, Gott sagt ja in seinem Wort, wer gibt, der bekommt. Da habe ich so eine Sekunde dran gedacht. 3 Tage später laufe ich mit meiner Nichte durch Wien. Da liegt am Straßenrand ein Handy, das in dem Moment, wo wir vorbeikommen, klingelt. Wir nehmen das hoch, gehen ran, ist ein Russe dran. Und im Hintergrund hat seine Frau dann übersetzt, ja, das sei eben ihr Handy und so weiter und wo wir dann seien, ja, hier, die, ja, wir kommen, wir sind in 5 Minuten da. Also haben wir da 5 Minuten gewartet. Er kommt an und dann das Handy und seine Frau so im Hintergrund, sie so, ach, ihr mein, kennt ihr, wenn man sein Handy verliert, ne, wie glücklich man dann ist. So, ne? Und was macht er? Holt 20 Euro raus. Und meine Nichte wollte dann auch schon so abwehren, so wie, was hatte sie gelernt bei 5 Freunde, wegen Selbstverständlichkeit nimmt man kein Geld oder so. Ne? Und dann wurde das aber für einen Moment, also man merkte, dass es unangenehm wurde. Er wollte, sie wollte es nicht nehmen, er wollte, sie wollte es nicht nehmen und ich so, wir nehmen das jetzt. So, ne? So, und dann liefen die dann weg, wir liefen weg und ich dann so, da sind ja die 20 Euro schon wieder. Die hatte ich doch weggegeben. Und mein Plan ist eigentlich, ich wollte das woanders erzählen, dass ich jemandem anders die jetzt wieder gebe, die 20 Euro. Ich wollte damit nur sagen, früher hätte ich das niemals gemacht. Aber weil das Wort Gottes uns eben reinigt, auch von Geiz oder eben auch, wenn du bitter bist gegen jemanden, und du merkst, die Bibel sagt, wir sollen vergeben und du hältst dich daran, dann reinigt dich das ja. Weil Bitterkeit, nicht ohne Grund ist es das Wort Bitterkeit, das hat negative Auswirkungen auf deinen Körper, wenn du bitter bist. Und so reinigt dich das Wort, wenn du dich davon eben fernhältst. Das Achte ist, das Wort Gottes ist glaubenerzeugend. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Es ist ja jetzt zum Beispiel so, jetzt habe ich die letzten 15 Minuten über das Wort Gottes geredet und das hat jetzt bewirkt, dass dein Glaube an das Wort Gottes größer ist als vorher. Sag, nö, ich bin immer Riesenglaube. Nein, aber die Bibel sagt, das erzeugt Glaube, das Wort zu hören und zu lesen. Und die härteste Währung im Reich Gottes ist nun mal der Glaube. Gott segnet die Menschen, die ihm vertrauen. Und wenn du für irgendeinen Bereich deines Lebens sagst, da fehlt mir das Vertrauen, dass Gott sich wirklich kümmert um meine Gesundheit oder um meine Kinder oder um meine Finanzen oder um unser Land oder was weiß ich, dann nimm das Wort Gottes, such dir die Worte raus, die sich um diesen Bereich kümmern, denke darüber nach, sprich es aus, was ich jetzt schon gesagt habe, und es wird Glaube in dir entstehen. Und wie gesagt, lass es wirken. Es entsteht mit der Zeit. So, und also kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt. 9. Das Wort Gottes ist Nahrung. Denn Jesus sagte in Matthäus 4, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Damit ist ja nicht die körperliche Nahrung gemeint, sondern die geistliche Nahrung. Wenn du einen wiedergeborenen Geist hast, weil du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, er dir deine Sünden vergeben hat, dann braucht dieser wiedergeborene Geist Nahrung. Und Nahrung im Sinne, jetzt eben nicht im Sinne von Essen, sondern im Sinne von Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes, die letzten 8 Punkte für wahr nimmst, dass das stimmt, und du so mit dem Wort Gottes umgehst, und darüber werden wir uns nächste Woche unterhalten, also ich werde euch was erzählen darüber, wie wir jetzt mit dem Wort Gottes umgehen können, ganz praktisch, dann ist das Nahrung für deinen Geist und dann macht es dich innerlich stark gegen die Stürme des Lebens, in die wir alle einfach reinkommen. Und deswegen ist die regelmäßige Einnahme so wichtig. So, Fazit. Die Bedeutung des Wortes Gottes geht weit über Informationen, über gute Gebote, über gute Prinzipien hinaus und es bildet zusammen mit dem Heiligen Geist und dem Gebet, wo wir letzte Woche gehört haben, unsere geistliche Lebensgrundlage. Wenn du das Wort Gottes in deinem Leben vernachlässigst oder es noch gar nicht in deinem Leben ist, kann geistliches Leben nicht pulsieren und du kannst nicht stark werden. Weil, jetzt sage ich es nochmal mit der Bibelstelle, Jesus selbst ist ja das Wort Gottes und hat sich eben in der Bibel ausgedrückt. In Johannes 1, Vers 1 heißt es über Jesus, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Damit sage ich nicht, dass Jesus die Bibel ist. Ja? Ich habe das ja schon mal gebracht als Illustration, jetzt mache ich das nochmal. Manche verstehen das nicht. Also Menschen, die unseren Glauben kritisieren, und das sind ja manchmal auch Theologen und so weiter, die sagen, ja, ja, bei euch in der Freikirche, da glaubt ihr an so einen vierten Gott. Jesus, oder Vater, Sohn, Heiliger Geist und die Bibel. Oder sie nennen das dann, ihr habt noch einen Papiergott. Damit versuchen sie halt, den Glauben, den wir an die Bibel haben, abzuwerten. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, Jesus ist die Bibel. Na? Also das hier, das ist ja mein Handy, das bin ja nicht ich. Weil ich bin ja hier. Da ist mein Handy. Aber wenn ich jetzt hier was reinsage, ihr solltet mal alle ein bisschen länger schlafen, werdet ihr auch nicht so krank. Mal gucken. Ups. Ja. Ah ja. Jetzt muss ich das kurz speichern. Also. Ihr solltet mal alle ein bisschen länger schlafen. Werdet ihr auch nicht so krank. Bin ich das? Bin ich das hier? Nee, das ist das Handy, ne? Aber da ist ja mein Wort drin. Also bin ich da doch irgendwie drin. Aber ich bin es nicht. So ist Jesus auch nicht dieses Buch. Aber sein Wort ist in diesem Buch drin. Versteht ihr das? Deswegen glauben wir nicht an einen Papiergott oder einen vierten Gott oder so. Und natürlich ist Jesus noch größer als die Bibel. Weil in der Bibel stehen ja nur die Sachen drin, von denen Gott gesagt hat, das ist für die Menschheit jetzt wichtig. Aber da steht ja zum Beispiel nicht drin, wen du heiraten solltest oder welche Arbeitsstelle du nehmen sollst. Das will Gott dir im Gebet auch noch gerne persönlich mitteilen. Das heißt, Gott ist noch größer. Er hat noch mehr drauf, noch mehr. Aber in der Bibel ist schon mal, sind die Essentials drin, die wir brauchen für unser Leben. Und in dem Sinne ist Jesus in der Bibel drin, aber er ist nicht die Bibel. Ihr versteht das ungefähr. Genau. Sein Wort ist sein Wille und wenn wir nach seinem Willen gehen, dann stellt Gott sich dazu. Und jetzt stellt euch doch mal vor, während das Lobpreisteam schon nach vorne kommt, wir alle würden uns der wahren Bedeutung des Wortes Gottes richtig bewusst sein, im Alltag. Dann werden wir groß und stark. Wie damals Popeye mit dem Spinat, den keiner mochte. Aber wir werden geistlich stark. Und das war jetzt heute sozusagen die Einleitung dafür. Nächste Woche, wie gesagt, geht es darum, wie wir jetzt mit dem Wort Gottes dann umgehen können, ganz praktisch. Aber nehmt das bitte mit, wenn ihr hoffentlich heute noch in der Bibel lest oder morgen früh oder wann immer ihr das macht, werdet euch mal nochmal klar drüber, was die wahre Bedeutung dieses Buches ist. Das ist ein übernatürliches Buch, das dich stärken will und dir Leben bringen will und Heilung und alles, was wir gehört haben. Und deswegen hoffe ich, dass ihr durch die Predigt nochmal ganz neu auf die Bibel zugeht. Und jetzt wollen wir den Herrn nochmal preisen darüber und ihr dürft dazu schon mal aufstehen. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du das Wort Gottes bist und dass du uns als Menschheit beschenkt hast mit der Bibel. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns das Wort offenbaren möchtest, Herr, als diese Kraft, als dieses viel mehr, als wir sonst denken würden, wenn wir die Bibel lesen, Herr, dass es nicht einfach nur Geschichten sind, die uns inspirieren, sondern dass da einfach wirklich so viel Kraft drin ist, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen heute hier, dass er oder sie eine Offenbarung darüber bekommt, was das Wort auch sein möchte für sie persönlich. Komm, Heiliger Geist, und schenke eine neue Hingabe an das Wort Gottes. Dein Wort sagt, dass du einen Hunger schenken kannst und willst an das Wort Gottes, Herr. Und wenn wir letzten Sonntag gehört haben, dass wir eine Sehnsucht brauchen mit dir Zeit zu verbringen, so brauchen wir einen Hunger nach deinem Wort. Und ich bete, dass du den neu schenkst. Und wenn das etwas ist, wo du sagst, ja, das ist das, was ich brauche, das ich möchte, dann lade ich dich ein, öffne einfach deine Hand als äußeres Zeichen oder deine Hände als äußeres Zeichen, das innerlich neu zu empfangen, diesen Hunger nach dem Wort Gottes, den wir alle brauchen. Herr, du siehst dort die offenen Herzen und ich bete, dass du sie damit beschenkst, neu dein Wort als das zu nehmen, was es ist, nämlich Herr, das Übernatürliches. Komm, Herr Geist, und schenke diesen Hunger neu und lass uns neu geprägt werden durch dein Wort, sodass das, was wir machen und tun, dass das wächst, dass es Frucht bringt, auch wenn es Widerstand hervorruft in dieser Welt. Wir wollen es nicht zurückhalten lassen, sondern wir wollen in Wahrheit vorangehen, in unserem persönlichen Leben und auch als Kirche, in diesem Ort und auch in ganz Deutschland, Herr. Und ich bete, dass dein Wort wieder neu diese Geltung bekommt in allen Kirchen, wie du es eigentlich über dein Wort, was du darin uns gegeben hast, was jeder haben soll, dass all diese Segnungen bringen kann, ganz neu. Bitte schenke eine neue Erweckung, was dein Wort angeht, Gott. Damit der christliche Glaube wieder stärker wird in unserem Land und nicht schwächer, beten wir, dass die Kirchen neu belebt werden, dass Gemeindebünde anfangen zu wachsen, dass Kirchen wachsen, einfach weil dein Wort gepredigt wird. Und das beten wir für uns, aber das beten wir für uns auch ganz persönlich. Wir wollen wachsen im Glauben an dich und das, was du tun willst und tun kannst in unserem Leben und durch unser Leben in diese Welt hinein. Wir geben hier jeden Sonntag die Möglichkeit, wenn du Jesus noch gar nicht als das Wort Gottes in deinem Leben angenommen hast, noch gar nicht seine Erlösung erlebt hast, die er bringt durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, wo er stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Wenn du merkst, ich habe noch gar nicht diese lebendige Beziehung zu Gott durch Jesus, sondern es ist vielleicht ein Kirchenglaube oder ein Kinderglaube, aber es ist keine Begegnung, die du mit Jesus hattest, und du merkst aber, Jesus ist da und er ruft dich, dass er in dein Leben kommen darf, dann wollen wir dir die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Jeder von uns ist nur ein Gebet von ihm entfernt, aber es ist ein Gebet der Hingabe, der Weihe des ganzen Lebens an ihn. Das, was man auch als Bekehrung bezeichnet. Und das, was Gott dann tut, ist die Geburt, die Wiedergeburt des inneren Menschen, des inneren Geistes, dass du Jesus wirklich erleben kannst. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du ein Gebet mitsprichst, was diese Hingabe ausdrückt. Und ich bete das Satz für Satz vor, und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete das gerne einfach Satz für Satz mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube dir, dass du lebst und dass du das Wort Gottes bist. Und ich nehme dich in meinem Leben an. Ich nehme das Wort Gottes in meinem Leben an. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast von Herzen, dann lade ich dich ein, jetzt nach dem Gottesdienst noch zu mir zu kommen. Dann kann ich dir erklären, wie dein neugeborenes christliches Leben weitergehen kann. Ansonsten möchte ich alle einladen, noch nach unten zu kommen, im Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Keksen zu verweilen und gerne nächsten Sonntag wiederzukommen. Da gibt es dann eben Teil 2 zum Wort Gottes, und es wird auch noch ein Teil 3 geben, nämlich wie wir die Bibel richtig auslegen, denn das müssen wir natürlich auch, das ist keine Frage. Aber heute war die Grundlage, dass wir das erstmal als Wort Gottes ganz neu annehmen. Ja, und wenn ihr jetzt noch persönliches Gebet haben möchte, dann dürft ihr auch gerne nach vorne kommen. Wir haben hier einige Beter, die stellen sich hier für euch auf, und zu denen dürft ihr hingehen und sie möchten mit dir beten, dich segnen. Wenn es um Weisheit geht, wenn es um Heilung geht, was immer es ist, dann geht gerne zu ihnen hin und sie werden dann sich um dich kümmern. Und ansonsten schließe ich jetzt den Gottesdienst und wünsche euch noch einen wunderbaren, gesegneten Sonntag. Amen. Tschüss.